Deimhard-Thema.
Ja, herzlich willkommen bei Deimhard. Wir fangen heute mal an mit einem ganz neuen Format, deswegen bekommt ihr das völlig außer der Reihe.
Jawohl, genau, herzlich willkommen. Und bevor wir zum neuen Format kommen, möchten wir unseren heutigen Gast zu Wort kommen lassen. Das ist Roger Dürrenberger, Schweizer. Also Dirk, du bist heute in der Minderzahl.
Das bin ich hier häufiger, ja.
Okay. Hallo Roger.
Ja, hallo zusammen.
Herzlich willkommen. Wir sind froh, bist du da.
Vielen Dank, mache ich gerne.
Roger ist ein Spezialist für Virtualisierung und er ist ein gekrönter, ich sage jetzt mal, Konsolen-Junkie. Ja, darf man das so stehen lassen?
Kann man so sagen, ja, denke ich. Ich arbeite lieber auf der Konsole, ich bin schneller, macht mir mehr Spaß.
Okay. Wenn wir von Konsole reden, reden wir automatisch auch von Unix und von Linux. Du selbst nutzt ja auch Linux privat und in deiner Arbeitswelt.
Ist für mich ganz klar, ja. Ich habe auf meinem Berufsgerät, auf meinem Laptop, habe ich auch Linux drauf, weil ich da mittlerweile alles machen kann, was ich machen muss und machen will. Und das, was ich nicht machen kann, dafür nutze ich dann eben Virtualisierung.
Super. Ja, ein paar ganz kurze Worte zu unserem neuen Format. Wir haben nebst den üblichen Folgen und den sogenannten Shortcuts nun das Format, das nennt sich Thema. Wir machen bei diesem Format kein Meta-Blabla, wie wir in der Vorbereitung besprochen haben, Dirk, sondern sprechen über ein bestimmtes Thema, bis uns der Sprit ausgeht. Also die Länge ist dann sehr dynamisch.
Ja genau, es kann ultra lange werden, es kann aber auch sehr kurz sein. Ich habe mit Roger was gemeinsam, ich bin auch Konsolen-Junkie, wenn man so will. Allerdings habe ich schon noch einen Desktop mit Fenstern, allerdings dann unter Windows, unter Linux natürlich. Windows, ich habe das böse Wort gesagt. Ja, wir wollen dieses Format mit außerhalb der Reihe machen und sagen nicht, dass, also wir haben ja, jetzt haspel ich mal, wir haben ja normalerweise am ersten Montag im Monat die Episode und dazwischen ist mal sehr viel Freiraum und diesen Freiraum wollen wir ein bisschen füllen. Den wollen wir zum einen mit den Shortcasts füllen, die ab und zu mal kommen, die ganz kurz und prägnant vielleicht eine Buchvorstellung geben oder ein einzelnes Thema kurz ansprechen und jetzt halt neu das Format Thema, wo es um ein bestimmtes Thema gehen soll.
Genau, und heute geht es um Virtualisierung, deswegen ist auch Roger da bei uns. Roger, du hast schon ein paar Sachen von dir erzählt. Dürfen wir noch was anderes wissen von dir?
Ja, sicher interessant für die Höhe ist, ich arbeite seit etwa 10 Jahren in der IT. Seit mehr oder weniger 8 Jahren etwa bei derselben Firma, bei einem IT-Dienstleister. Und wir haben uns seit circa 5 Jahren auf Virtualisierung spezialisiert. Wir gehen da, durch das, dass wir natürlich IT-Dienstleister sind, müssen wir etwas dem Mainstream folgen. Das heißt, dass wir natürlich hier auf Produkte setzen müssen, sage ich jetzt mal, die stark verbreitet sind. Das ist in diesem Fall vor allem VMware. Das heißt, wir setzen bei den Kunden vor allem VMware, die ESX-Server und die ganze vCenter Management Suite und so weiter ein. Aber ich nutze natürlich auch die anderen Produkte von derselben Firma wie VMware Workstation etc.
Jawohl. Ich kenne dich ja mittlerweile schon ein paar Jahre, Roger. Ich kenne die Qualität deiner Arbeit, vor allem aus der Sichtweise, aus der Business-Ecke, sage ich jetzt mal. Kennt man dich auch in der Community?
Weniger. Ich nutze Linux stark. Ich mache allerdings nicht sehr viel in der Community, weil mir fehlt schlichtweg die Zeit. Als Dienstleister bin ich sehr stark engagiert. Ich arbeite sehr lange und deshalb fehlt mir schlichtweg wirklich die Zeit. Aber ich nutze natürlich die ganze Sache sehr intensiv. Ich verfolge auch, was läuft, aber ich bin bis jetzt nicht wirklich Teilnehmer, kann ich sagen.
Jetzt gerade bist du ja Teilgeber. Du gibst ja was von deinem Wissen preis und uns nimmst dir dafür die Zeit und das ist ja auch etwas, was du in die Community zurückgibst.
Ganz genau. Ja, finde ich auch. Außerdem hast du auch anderweitig Sachen in die Community zurückgegeben. Manches, das wir zusammen gemacht haben, war anschließend auf dem Ubuntu-Blog zu lesen.
Indirekt.
Ja, also so weit weg von der Community bist du nicht. Aber ich kann das gut verstehen, wenn einem die Arbeit dermaßen fesselt und als Dienstleister sowieso, das ist nicht irgendwie 08:17 oder 09:17 Uhr Job, ist ein bisschen anders.
Das ist definitiv so.
Und abends dann noch einen Podcast geben.
Genau.
Ja, wir wollen doch gleich mal in das Thema einsteigen. Du hast ja schon halb damit angefangen, Roger. Virtualisierung. Kann man zur Virtualisierung ganz generell mal ein paar Sätze sagen, was das überhaupt ist? Geht das so einfach?
Ist nicht ganz einfach, das in ein paar Sätzen auszudrücken. Es ist vielleicht einfacher, es auszudrücken in dem, was man eigentlich macht und daraus die Gründe dafür zu suchen und so zu schließen, was es eigentlich ist. Es sind verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, dass man sich Gedanken gemacht hat über Virtualisierung. Virtualisierung ist ein sehr altes Thema. Es ist nicht erst jetzt aktuell, das gab es schon seit Jahren auf den großen Unix-Systemen, da kann sicher Dirk das eine oder andere vielleicht noch sagen. Aber die Virtualisierung von den x86er-Systemen, die so extrem verbreitet sind, das ist ein relativ neues Thema. Man sieht es daran, dass die Prozessoren und so weiter geändert wurden, damit sie jetzt besser Virtualisierung unterstützen und so weiter. Und dass das von dem her ein in diesem Gebiet neues Thema ist. Das ist deshalb aufgekommen, weil man bemerkt hat, die Hardwareentwicklung geht immer mehr weiter. Es werden immer schnellere Systeme gebaut, aber die Anforderungen an diese Systeme sind nicht gleichmäßig gewachsen. Das heißt, die Anforderungen blieben, sie gingen etwas hinauf, aber sie gingen nicht so extrem hinauf, wie die Geschwindigkeit der Systeme zunahm. Und da hat man sich überlegt, ja, wieso kaufe ich einen Server mit mittlerweile x Cores im Prozessor, mit so und so viel RAM und ich kann nur einen Bruchteil dieser Systeme benutzen. Könnte man das nicht besser machen? Da gibt es zwei Ansätze. Der eine ist, ja gut, ich tue da all meine Applikationen drauf, ich installiere ein OS und packe alles da drauf und dann läuft es oder es läuft nicht oder es läuft eine Zeit lang und dann läuft es nicht mehr richtig. Und das ist keine schöne Lösung, deshalb denkt man sich dann, gut, man könnte das System ja partitionieren, in einzelne von sich getrennte Betriebssysteme aufteilen und dort jeweils möglichst wenig Applikationen drauf haben, so dass die einzelnen Systeme so wenig komplex wie möglich sind und die Hardware trotzdem richtig genutzt wird. Das ist einer der sehr wichtigen Aspekte der Virtualisierung. Weiter kamen dann natürlich mit dieser Art der Partitionierung weitere Vorteile hinzu, weil man da die Hardware abstrahiert hat. Das heißt, man ist mit dem laufenden Betriebssystem nicht mehr direkt von der Hardware abhängig, die darunter läuft, was mir sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Maschine zu portieren, auf ein anderes System zu bringen, wenn mir die Hardware kaputt geht, auf ein komplett anderes Betriebssystem, das darunter läuft, zu portieren, etc.
Ganz spannend. Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken, was du zuvor gesagt hast wegen dem Unix und der Geschichte von der Virtualisierung. Dirk, kannst du da was dazu sagen?
Ich kann sagen, dass die Unix also das auch vom Großrechner abgeschaut haben, wo es sehr, sehr lange Logical Partitions gab, sogenannte LPAs. Unter HPUX heißen sie VPAs und unter Solaris sind es Solaris Zones oder Solaris Containers, wo man unter einem großen Betriebssystem verschiedene andere Betriebssysteme starten konnte und die Ressourcen zentral von diesem Mutter- oder von diesem Vatersystem verwenden konnte. Mhm. Das hat man auf dem Großrechner vor allem deswegen gemacht, weil die Hardware unglaublich teuer war, weil man gerne sehen wollte, dass man diese Hardware möglichst gut ausnutzt. Und zum anderen hat man das gemacht, um Hardware abrechnen zu können. Da hat man nämlich dann tatsächlich Prozessorzyklen verkauft. Man hat die mit Accounting abgerechnet, um jedem Kunden einen bestimmten Satz an Rechenzeit und an Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und diese dann hinterher abrechnen zu können. Das, was Amazon derzeit macht mit den S3-Services oder mit den EC2 heißen die, glaube ich, das ist so eine Cloud-Lösung, da läuft es letzten Endes nicht anders, da zahlt man auch für die Prozessorleistung, die man aus dieser Wolke bezieht. Mhm. Also es kommt irgendwie alles wieder. Früher war alles ein großer, ungehobelter Klotz in der Mitte, den nannte man Großrechner, da ist alles drauf gelaufen. Dann war jeder froh, dass er die ganze Intelligenz zu Hause auf dem Schreibtisch hatte. Jetzt wandert die ganze Intelligenz in die Mobiltelefone und die ungehobelten Klotze kommen wieder in die Mitte, um wieder die zentralisierte IT zu machen. Also irgendwie geht das alles in Wellenbewegungen.
Okay, dankeschön. Jetzt, wir haben ja schon ein paar Vorteile gehört, Roger, von der Virtualisierung. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen genauer skizzieren? Wo liegen denn die Vorteile generell gesehen jetzt bei der Virtualisierung? Oder gibt es da nur Nachteile?
Es gibt nicht nur Nachteile natürlich, es gibt sehr viele Vorteile, deshalb macht man es überhaupt, sonst würde man das nicht machen. Vorteile, sicher das, was ich gesagt habe, die Ausnutzung der Hardware ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt habe ich auch angetönt, kann ich auch nochmal etwas genauer dazu sagen, ist die Abstrahierung der Hardware, so dass ich ein System laufen lassen kann oder mehrere Systeme laufen lassen kann auf derselben Hardware, die alle für sich die genau gleichen Komponenten sehen, egal ob jetzt unten dran ein Server von HP steht oder ob da ein Server von Dell steht oder irgendein anderes System oder mein Laptop zum Beispiel. Selbst wenn ich da eine virtuelle Maschine drauflaufen lasse, das Betriebssystem in dieser virtuellen Maschine wird nur die Hardware, die virtuelle Hardware sehen und nicht die Hardware, die unten auf dem Host, sag ich mal, läuft. Und das gibt, wie gesagt, natürlich enorme Vorteile in der Portabilität, in den Möglichkeiten, die Systeme zu sichern, in Hochverfügbarkeitsmöglichkeiten etc. Da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite. Mhm. Weiterer Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir, ein neues System testen möchte und bis bevor die Virtualisierung so zugeschlagen hat, da hatte man Wechselplatten, dann hat man eine neue Festplatte hineingeschoben, hat da ein neues Betriebssystem installiert, hat das dann ausprobiert, dann merkt man, oh, ist nichts, gut, ich habe zum Glück noch die andere Platte und dann möchte man ein drittes, aber dieses noch behalten, jetzt habe ich keine Festplatten mehr, was mache ich jetzt? Und ist dann irgendwann in Nöten gekommen. Und was auch noch dazu kam, man konnte diese Systeme ja dann nie miteinander testen. Man musste immer, okay, jetzt läuft dieses System, jetzt würde ich gerne das mit dem anderen kombinieren, kann ich nicht, ich habe zu wenige PCs. Und das ist natürlich jetzt mit Virtualisierung sehr viel einfacher möglich, sodass ich ohne weiteres bei mir zu Hause auf meinem PC 10 verschiedene Maschinen gleichzeitig laufen lassen kann und mir so ein Netzwerk nachbauen kann, das mir dann hilft, entweder einfach nur Sachen zu testen oder auch Probleme nachzubauen, zu lösen und so weiter.
Ich habe mal gelesen, dass es auch Virtualisierungsformen gäbe, bei denen es keinen Layer zwischen der Hardware und den, ich sage jetzt mal, VMs gab. Also dass die VMs eigentlich die tatsächlich vorhandene Hardware sehen. Habe ich mich da verlesen oder trifft das zu?
Ich nehme an, du sprichst da die Paravirtualisierung an in diesem Moment. Das trifft bedingt zu. Sie sehen die Hardware, allerdings gibt es da gewisse Probleme, weil die Hardware, die direkt gesehen wird, muss ja trotzdem zwischen den einzelnen Maschinen aufgeteilt werden. Sprich, da habe ich dann das Problem, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen SCSI-Controller habe und ich möchte den ansprechen mit zwei Systemen gleichzeitig, muss ich sicherstellen, dass das keine Unordnung gibt, dass da zwei sich gegenlaufende Befehle zur gleichen Zeit kommen. Und da arbeitet man dann mit sogenannten paravirtualisierten Treibern, die diese Sache abhandeln. Das Problem, das man hatte, zumindest am Anfang, war, dass gewisse Befehle, vor allem Befehle an die CPU, nicht virtualisierbar waren auf den älteren x86er Prozessoren, weil das schlichtweg nicht vorgesehen war. Es gab da gewisse Ungereimtheiten, wo man sich das einfach, sagen wir mal, einfach gemacht hat, um die Prozessoren billiger herzustellen, um es einfacher zu machen. Und das hatte dann zur Folge, dass der Kernel in Software diese Funktion übernehmen musste und überwachen musste, ob ein solcher Befehl von der virtuellen Maschine abgegeben wurde. Und falls der abgegeben wurde, muss dieser abgefangen werden. Und das konnte dann natürlich nur in einem System geschehen, wo der Kernel angepasst werden konnte. Microsoft hat sich da natürlich nicht bewegt Aber natürlich auf der Open-Source-Seite, dort konnten solche Dinge gemacht werden. Deshalb waren am Anfang auch die einzigen paravirtualisierten Systeme, waren Linux-Maschinen und FreeBSD-Maschinen, wo der Kernel offen war. Mhm. Und das führte dann eigentlich dazu, dass der Umfang oder die Verbreitung dieser Paravirtualisierung relativ gering war. Durch das, dass es mit Windows schlichtweg damals nicht möglich war. Heute mit den neuen Prozessoren, mit neuen Features, sind alle Befehle virtualisierbar und da ist es jetzt auch möglich, ein System sozusagen paravirtualisiert ein Windows-System laufen zu lassen. Ist eine etwas andere Technik, aber geht in die ähnliche Richtung.
Okay. Wollen wir mal auf die verschiedenen Produkte eingehen schon?
Ich wollte noch woanders einhaken, und zwar hast du gesagt, dass die Virtualisierung nahezu unabhängig ist von der Hardware, zumindest für die Gäste, für die Gastsysteme. Das bedeutet letzten Endes, dass die Hardware-Treiber in der Virtualisierungslösung stecken, oder?
In dem Moment ja, das ist richtig. Das Betriebssystem, was schlussendlich auf dem Host läuft, was mir die Virtualisierung obendran ermöglicht, muss dann dass die Hardware unten dran unterstützen. Das ist korrekt.
Das gaukelt dann dem Gastsystem vor, hört mal zu, hier ist eine bestimmte Netzwerkkarte dieses Typs.
Ganz genau.
Und man weiß halt, dass dieser Typ von jedem Betriebssystem unterstützt wird. Deswegen stellt man sicher, dass diese Schnittstelle immer gleich ist.
Richtig, das ist grundsätzlich die Idee. Das hat man natürlich dann etwas weitergeführt. Man hat Hardware erstellt oder erfunden, die es nicht gab, wirklich rein virtuelle Hardware, die etwas besser war von den Anforderungen der Virtualisierung unten dran und hat so eigentlich dann neue Geräte kreiert, die es vorher nicht gab.
Ja, zum Beispiel die Gasterweiterungen, das sind solche Sachen.
Dort sind diese Treiber dabei, für genau diese Software, da hat man zum Beispiel eine andere Netzwerkkarte, die es sonst nicht gibt, andere SCSI-Adapter, die es sonst nicht gibt, das sind vor allem diese beiden Bereiche, wo das zum Zuge kommt.
Ja. Okay. Gut, Dirk, wollen wir mal auf die Produkte einschwenken?
Können wir gerne, ja.
Okay, ich muss immer Dirk fragen, bevor wir
machen. Du kannst auch gerne.
Vielleicht, was man noch sagen könnte, bevor wir zu den Produkten gehen, weil das geht dann auch etwas in diese Richtung, ist noch vielleicht der Unterschied zwischen den Virtualisierungslösungen im Desktop-Bereich verglichen mit den Virtualisierungslösungen im Serverbereich oder vielleicht im sag jetzt mal Enterprise-Bereich ist es auch nicht mehr. Es verbreitet sich jetzt mittlerweile wirklich schon sehr weit, diese Lösungen. Und zwar geht es darum, dass man einen Unterschied macht zwischen der Art, wie virtualisiert wird, wenn ich zum Beispiel einen normalen PC zu Hause habe und darauf ein Betriebssystem und darauf eine Applikation laufen lasse, wie, ich nenne jetzt mal ein Produkt, danach werden wir noch die anderen Produkte eingeben, zum Beispiel jetzt VMware Workstation laufen lasse und darauf eine virtuelle Maschine läuft, ist das eine Art der Virtualisierung, die nennt sich Hosted Virtualisierung, wo ich wirklich ein volles Betriebssystem darunter habe. Und im Gegensatz dazu steht die Virtualisierung im Serverumfeld oder im Enterprise-Umfeld, sage ich jetzt mal, wo man auf dem untersten Layer kein vollständiges Betriebssystem mehr hat, sondern nur noch ein sehr, sehr abgespecktes Betriebssystem, was nur dafür gemacht ist, virtuelle Maschinen laufen zu lassen. Ganz einfach deshalb, weil man eine höhere Performance hat, bessere und stabilere Systeme hat, weniger Patches und so weiter. Das ist vielleicht noch wichtig, bevor wir auf die Produkte gehen, sodass wir da unterscheiden können, welches Produkt gehört in welchen Bereich der Virtualisierungslösung.
Ja, Doki. Dirk, bitte.
Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ah, okay. Es gibt ja dort noch so ein Zwischending, ich weiß gar nicht, ob das wirklich noch vertrieben wird, das GSX, also Gustav SX, welches ja auf einem Windows-Server installiert wurde damals. Wird das noch vertrieben?
Ja, das nennt sich jetzt oder seit Längerem schon VMware Server und läuft nicht nur auf Windows, sondern auch auf Linux und ist eigentlich eine normale Hosted-Virtualisierung, genauso wie VMware Workstation, VirtualBox etc. Hat einfach die Virtualisierung dort läuft nicht direkt als oder nur als Applikation, sondern als Dienst. Sprich, die VMs laufen weiter, wenn ich mich abmelde und ich kann mich über eine Remote-Konsole darauf verbinden. Das ist eigentlich der einzige wirkliche Unterschied. Ansonsten von der Technologie her ist es sogar noch so, dass der VMware-Server anderen Technologien recht stark hinterherhinkt. Ich weiß auch nicht, wie lange dass es dieses Produkt noch geben wird, weil es ist ja auch kostenlos gemacht worden damals, als Microsoft seinen Virtual PC kostenlos gemacht hat. Das war ein Konkurrenzkampf da entstanden. Deshalb, ich weiß nicht, wie lange das noch existieren wird.
Okay. Ich würde vorschlagen, dass wir mal so ein typisches Szenario aufmalen oder beschreiben. Ich glaube, dass viele unserer Hörer das Szenario kennen, dass sie zu Hause ein Betriebssystem laufen haben, sich darauf ein VMware Workstation oder ein VirtualBox installieren, was man ja gratis herunterladen kann, aber dass sehr wenige nur eine Idee davon haben, wie das auf Servern tatsächlich läuft, mit beispielsweise VMware ESX und wie so ein typisches Enterprise-Szenario aussieht, wo man halt VMware benutzt als Basis, um mehrere Serverbetriebssysteme laufen zu lassen. Da spielen ja auch ganz andere Technologien eine Rolle. Da spielen Festplatten eine kleinere Rolle. Dafür gehen wir dann auf SANs, dafür kann man Live-Migration machen und halt sowas mal. Dass wir mal einfach so tun, als würden wir jetzt einen Server haben, der hat unendliche Ressourcen. Wir haben so einen Webserver und einen Datenbankserver und wir wollen die virtualisieren. Was machen wir?
Das ist natürlich etwas abhängig davon, was diese Systeme wirklich dann genau machen müssen, beziehungsweise was diese Systeme leisten müssen. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ja gut, ich zwei Systeme, ja, die virtualisieren wir, da werden wir glücklich. Das wird nicht der richtige Weg sein. Richtig wird sein, dass wir die Systeme anschauen müssen. Wir müssen schauen, was haben die für eine Last, was müssen die leisten. Und dann müssen wir entscheiden, ist es wirklich möglich und vor allem ist es sinnvoll, die zu virtualisieren. Es gibt auch dort verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich ein System habe, das einen neuen Server im Moment zu 80% zum Beispiel auslastet, dann werde ich den nie virtualisieren. Das wird nicht schneller. Das ist sicher richtig, weil es wird definitiv nicht schneller. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch wieder Leute, die sagen, ja gut, ich könnte es trotzdem virtualisieren und einfach dafür sorgen, dass dieses System seine Leistung nicht mit einem anderen System teilen muss. Was bringt mir das? Außer höheren Lizenzkosten auf der Virtualisierungsseite, bringt mir das natürlich die Vorteile von der Virtualisierung, die wir am Anfang angesprochen haben, dass ich dieses System dann auch, genau wie alle anderen Systeme, die ich virtualisiert habe, portabel mache durch das. Ich kann es austauschen, ich kann diese Maschine verschieben auf einen anderen Server, wenn mir die Hardware kaputt geht, etc. Deshalb ist es nicht unbedingt eine triviale Entscheidung, ob ich ein System virtualisieren will oder ob ich das nicht will. Das ist wirklich davon abhängig von den Leistungsanforderungen, die ich habe. Und zwar in jeder Hinsicht, sei das Prozessor, sei das Arbeitsspeicher und sei das vor allem, was die I/O-Geschichte angeht. Das wird sehr stark unterschätzt, was im I/O-Bereich abgeht, wenn ich mehrere Systeme laufen habe. Und da ist es wirklich wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, was man macht. Wir können mal davon ausgehen, dass diese beiden Systeme, denke mal, durch das, dass es nur zwei sind, werden die nicht so gewaltig ausgelastet sein, sonst hätte ich wahrscheinlich mehrere und hätte die irgendwie geclustert oder etwas in dieser Art. Jetzt, wenn ich diese virtualisieren möchte, dann würde ich mir mal auch Gedanken darüber machen, wie verfügbar müssen diese Systeme sein. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ja gut, ich habe jetzt diese zwei Systeme, die laufen, da reicht mir eine Hardware darunter, ich installiere da diese beiden Server, also virtuelle Maschinen dort drauf, bin ich glücklich, habe ich einfach das Problem, wenn mir diese Hardware kaputt geht, laufen beide Server nicht mehr. Dann bin ich unglücklich. Da muss ich mir jetzt überlegen, ja, was heißt das, wie schnell kann ich diese Systeme wieder am Laufen haben und werde wahrscheinlich relativ bald auf den Gedanken kommen, dass es wahrscheinlich besser wäre, ich hätte zwei Virtualisierungshosts, wo ich diese Maschinen laufen lassen kann. Ist natürlich jetzt etwas gewaltig, zwei Hosts zu haben für zwei virtuelle Maschinen, da könnte ich ja das OS direkt darauf installieren. Deshalb, es ist noch eine schwierige Frage mit zwei Systemen, was mache ich da? Genau. Deshalb müssen wir vielleicht das Szenario etwas erweitern, um noch so zwei, drei weitere Systeme, die noch irgendwelches Zugemüse geben, ein DNS-Server oder irgendwas in dieser Art. Und da wäre dann das Szenario so, dass ich vielleicht mal anfangen würde mit den einfacheren Systemen, die zu virtualisieren. Einfacher meine ich die Systeme, wo ich sicher bin, dass ich kein Problem damit habe, leistungsmäßig oder applikationsmäßig, wenn ich die virtualisiere. Wenn ich ein Geschäft habe, welches jetzt absolut abhängig ist von einem Datenbankserver und einem Webserver und die beiden sind physikalisch und laufen super, und jetzt komme ich und möchte da was machen, dann werde ich nicht genau diese beiden Systeme als erstes virtualisieren, sondern zuerst das Zugemüse, so dass der Kunde, der das, die Systeme hat, natürlich glücklich ist zuerst einmal, aha, mein Zeug läuft noch, es funktioniert, das ist gut, es verhält sich richtig, und erst dann werde ich mir Gedanken machen um diese großen, wichtigen Systeme und dann entscheiden, ob ich sie virtualisiere und dann auch, wie ich sie virtualisiere.
Bleiben wir vielleicht mal bei einem Beispiel. Es ist ja schon so, dass die meisten Webanwendungen so eine einfache Datenbank haben, keine Enterprise-Level-Datenbank, wo der 80% oder 90% des verfügbaren Speichers gebraucht wird und wo ein hoher I/O-Prozentsatz eine Rolle spielt, sondern einfach eine normale, einfache Datenbank und auf der anderen Seite ein Webserver. Jetzt könnte ich auf der einen Maschine einen Webserver starten und auf der physikalisch gleichen Maschine einen Datenbankserver, und ich könnte die durch Virtualisierung koppeln. Das hieße, wenn das ein Server wirklich ausfällt, könnte ich ja sagen, dass dieser Dienst, den dieser Server bis jetzt inne hatte, einfach auf die andere Maschine wechselt.
Ja, das könnte ich so machen, ja. Das wäre dann aber wirklich der Dienst innerhalb der virtuellen Maschine. Das könnte ich machen.
Absolut.
Das könnte ich machen. Die Frage ist, ist das noch sinnvoll, das so zu machen heutzutage, oder ist das vielleicht nicht so sinnvoll? Die Problematik von so einer Lösung ist immer, dass ein Clustering von Diensten in diesem Moment, weil das ist es ja dann schlussendlich auf eine Art, ist immer relativ komplex. Das heißt, es ist schwierig zu konfigurieren, es ist schwierig zu verwalten und es ist schwierig zu testen etc. Und da bietet sich natürlich jetzt die Virtualisierung an. So, wenn ich jetzt diese beiden Systeme habe, das eine virtuelle System auf dem einen Server und das andere auf dem anderen, hindert mich ja nichts daran, das eine virtuelle System auf dem einen Server zum Beispiel jetzt auszuschalten und auf dem anderen Server zu starten, vorausgesetzt natürlich, dass die Maschinen von beiden Servern gesehen werden. Setzen wir jetzt einfach mal voraus, ob die kopiert werden oder irgendwas, spielt keine Rolle. Dann kann ich das System natürlich einfach auf dem anderen Server starten. Und so habe ich eine einfachere Lösung für eine höhere Hardware-Verfügbarkeit durch die Virtualisierung in dem Moment.
Genauso hatte ich das überlegt. Exakt. Man hofft ja immer, dass sich die beiden Systeme, die laufen, oder man tut ja nur Systeme zueinander, die zueinander passen. Man hofft ja, dass diese wie so ein Sägezahn ineinander greifen. Dass da, wo der eine viel Speicher verbraucht, das andere System wenig Speicher verbraucht. Da, wo das eine System viel I/O verbraucht, soll das andere System wenig I/O verbrauchen. Das ist immer von einer idealisierten Annahme ausgehend, dass die sich halt genau zur richtigen Zeit genau aneinander schmiegen. Aber häufig ist es ja genau nicht so, sondern die brauchen zur gleichen Zeit die Last und gerade zur gleichen Zeit auch ihre maximale Last. Deswegen ist das einfache Beispiel, was ich jetzt genannt habe, schon wieder ein schlechtes Beispiel, weil genau solche Spitzenlastsachen überhaupt nicht abgedeckt werden durch sowas.
Das ist richtig, ja. Und da würde sich natürlich jetzt anbieten, wenn wir solche Spitzenlasten haben, wäre es natürlich schön, wenn ich könnte in dem Moment, wo ich die hohe Last habe auf einem System, wenn ich dafür sorgen könnte, dass alle anderen Maschinen, die auch noch auf dieser Hardware hocken, dass ich die wegverschieben kann auf einen anderen Server. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn ich dann dazu diese Maschinen ausschalten müsste und sie auf dem anderen starten müsste. Und dort kommen dann diese Enterprise-Features zum Zug, die man kennt. Vor allem jetzt, was von VMware halt bekannt ist, ist das vMotion, wo ich eine virtuelle Maschine im Betrieb vom einen Server auf den anderen verschieben kann, ohne dass ich das System ausschalten muss. Und das lässt sich dann natürlich weiterführen, indem ich diese Systeme, die Host-Systeme, überwache und im Falle einer hohen Auslastung eines Systems automatisch die anderen virtuellen Maschinen von diesem System wegmigriere auf die anderen Server, welche nicht viel zu tun haben. Und dann habe ich natürlich den großen Vorteil, dass dann schlussendlich eine virtuelle Maschine einen Host für sich mehr oder weniger alleine hat. Was vielleicht dazu zu sagen ist, was wir jetzt sehen bei einigen Kunden, die haben diese Funktionalität im Einsatz, Es wird allerdings praktisch nie benötigt, weil die Kunden ihre Anforderungen an die Hardware eigentlich immer sehr, sehr, sehr stark überschätzen. Sie kommen mit Systemen und sagen, ja, die sind extrem wichtig und diese Systeme sind immer 100% ausgelastet, und danach sehen wir, dass diese Systeme selbst mit 10 oder 20 anderen Systemen auf demselben Server immer noch den Prozessor praktisch nicht auslasten. Also das ist das recht beeindruckend, und das zeigt auch immer wieder, dass man häufig nicht genau weiß, wie stark die eigenen Systeme ausgelastet sind.
Ich habe in meinem letzten Job Virtualisierung auf dem Host betrieben. Ich habe Linux auf dem Host laufen lassen. Und da, zu der Zeit, als ich das gemacht habe, haben 8 GB RAM 250.000 Euro gekostet. IBM Listenpreis. Man kommt zu 50% runter, aber das wären immer noch 125.000 gewesen. Der vergleichsweise, also das Vergleichende auf dem freien Markt für Intel-Systeme wäre zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 4.000 Euro gewesen. Also knapp 30 mal so viel. Und was ich da gelernt habe, ist, dass so ein Linux-System enorm ressourcenschonend ist. Also ich habe irgendwie 20 Webserver laufen lassen und die haben sich zusammen einen 700 MHz Prozessor geteilt und die haben pro System gerade mal 64 MB RAM gebraucht, und das ging schnell. Also man muss natürlich tunen, ganz klar, aber das ging richtig schnell. Und daher kann ich dem Roger nur recht geben, also man überschätzt das sehr, sehr häufig, wie viel wirklich gebraucht wird. Man überschätzt auch sehr, sehr häufig die Spitzenlasten.
Hinzu kommt ja da gerade jetzt bei VMware, dass diese Software oder ja, dieser Layer zu unterst auf dem Server ja die Fähigkeit auch hat, Memory zu teilen. Also wenn zwei Maschinen die gleichen DLLs zum Beispiel brauchen, versucht VMware dieses wirklich tatsächlich nur einmal zu laden. Dieses Feature gibt es, glaube ich, schon fast seit am Anfang, oder seit es ESX gibt.
Dieses Feature ist schon sehr, sehr alt. Es ist allerdings mittlerweile aus meiner Sicht ein etwas, wird vor allem für Marketingzwecke gebraucht, dieses Feature. Weil man muss sich überlegen, dass wenn ich jetzt beispielsweise 10 virtuelle Maschinen habe und diese Maschinen, das sind alles dieselben Linux-Systeme beispielsweise. Wenn jetzt deren Memory geshared wird und das nennt sich Transparent Page Sharing, wenn jetzt der ESX Server sieht, aha, ich habe bei allen 10 VMs dieselben Memory Pages, ich kann die zusammenfassen zu einer, dann macht dieser Prozess, der das untersucht, der läuft im Hintergrund und der läuft relativ langsam, weil er soll ja die Performance des Systems nicht beeinflussen. Das heißt, er schaut die ganze Zeit, ja, kann ich was sharen, kann ich, okay, ich kann, gut, dann setzt er das zusammen. Und irgendwann, nachdem ich das System ein, zwei Tage laufen lasse, habe ich vielleicht das Optimale herausgeholt. Jetzt habe ich mehr Memory frei. Was kann ich damit machen? Gut, ich könnte mehr virtuelle Maschinen laufen lassen. Was ist jetzt aber, wenn mir jetzt halt diese Hardware abschmiert? Oder wenn ich den ganzen Server neu starten will? Ich habe darauf dann plötzlich 20 Maschinen, die brauchen zusammen mehr RAM, als ich habe. Und jetzt möchte ich alle miteinander starten. Jetzt habe ich das Problem, ich habe zu wenig RAM. Ich kann mal die Hälfte der Systeme starten und muss dann einen Tag warten, bis ich wieder genug Memory frei habe, bis ich die weiteren Systeme starten kann. Das heißt, dieses Feature, es tönt gut, es ist sehr spannend, es ist auch immer wieder sehr gut, zum Witze zu machen über Betriebssysteme und deren Memory-Verwaltung, vor allem wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Windows-System relativ bald mit sich selber Memory shared. Da kommen immer die Sprüche natürlich, ja und so weiter, aber auch Linux shared Memory, aber das zeigt man dann einfach nicht mit sich selber. Und von dem her, es ist ein elegantes Feature, das vielleicht etwas die Überlegenheit der Lösung zeigt, aber nicht unbedingt so extrem wichtig ist jetzt in der Produktion.
Ich glaube, bei VirtualBox heißt das Nested Paging, gibt es da, glaube ich, auch als Haftungsfeld.
Also wie Roger zuvor gesagt hat, das tönt schön, meint er, das klingt schön, das ist noch wichtig für unsere deutschen Kameraden.
Ich find tönt viel schöner tatsächlich.
Gibt es das nicht? Oder
sagt man nicht in Deutschland dann.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, das klingt schön wie bei Daimhardt. Das klingt gut.
Das klingt.
Ja, wir haben jetzt recht viel gehört über VMware, ESX. also die professionelle Variante bzw. die Enterprise-Lösung. Roger, kannst du uns da eine Hausnummer nennen, was so eine Lizenz kosten würde jetzt für die genannten zwei Server, die Dirk im Beispiel erzählt hat?
Also wenn ich nur diese beiden Systeme habe und keine Redundanzen möchte, würde das ja heißen, ich bräuchte nur ein einziges Serversystem. Wenn ich nur ein einziges Host-System brauche, brauche ich auch keine Verwaltungssoftware und ich brauche ja auch keine Features wie virtuelle Maschinen in Betrieb zu verschieben, weil ich kann sie nirgends hin verschieben. Da würde sich natürlich dann aufdrängen, eine kostenlose Variante des Systems zu nutzen, sprich in dem Moment den VMware ESXi-Server ohne Lizenz. Dieser ist kostenlos, ich kann beliebig viele VMs darauf laufen lassen, so viele wie halt irgendwie auf meine Hardware draufpassen und ist genau dieselbe Technologie, welche auch im Enterprise-Umfeld genutzt wird. Also in dem Moment für so etwas würde es durchaus reichen, ausreichen, ein System mit ESXi ohne Lizenz zu betreiben. Was ich mir allerdings dann Gedanken machen muss, ist, wie ich die Systeme dann irgendwie darauf sichern kann, beispielsweise. Das geht nicht einfach so, wenn ich nur diese, in Anführungszeichen, nur diesen ESXi habe. Da bräuchte ich dann wieder Zusatzsoftware dazu, die dann vielleicht wieder etwas kosten würde. Aber ansonsten ist da diese kostenlose Variante durchaus zu empfehlen. Mhm. Auch zum Testen der Systeme natürlich ist das eine super Sache. Es ist sehr erstaunlich, dass VMware das gemacht hat, diesen Server kostenlos. Es ist auch da ziemlich sicher im Zusammenhang mit dem Hyper-V, der mehr oder weniger kostenlos ist von Microsoft, ist die Reaktion darauf gewesen, von VMware den ESXi kostenfrei zu machen. Ist natürlich aber gleichzeitig auch eine Art, natürlich zukünftige Kunden einzufangen. Ganz klar, muss man sehen.
Jetzt hätte ein zukünftiger Kunde eben diesen ESXi benutzt und möchte dann irgendwann zwei Hosts haben, vielleicht sogar mit vMotion und so weiter. Wo kommen wir da hin? Es geht mir nur darum, dass unsere Hörer ungefähr wissen, was kostet das? Ist das erschwinglich oder muss ich es vergessen?
Das ist in etwa um die, wenn vMotion sein muss, sind wir da irgendwo um die 3000 Franken pro Server, was Lizenzkosten sind.
Die sind einmalig dann?
Die sind einmalig, genau. Es gibt eine SNS, eine Support and Subscription Fee, die ich das erste Jahr bezahlen muss. Danach kann ich entscheiden, ob ich will oder nicht. Wenn ich es weiter bezahle, habe ich einfach die neuen Versionen, die kommen gratis, bekomme ich die dazu, wenn ich, und Support natürlich, wenn ich es nicht zahle, müsste ich neue Versionen dann wieder genau gleich kaufen.
Und das sind ein paar hundert Franken, Euro? Oder?
Das sind etwa 15% des Kaufpreises, okay, in dem Moment.
Gut. 3000 Franken sind etwa 1900 Euro umgerechnet, so ganz grob. Mhm. Pro Server sind wir bei knapp 4000 Euro, um mal nur eine Hausnummer zu sagen. Okay?
Genau. Wenn man weitere Features dazu möchte, zum Beispiel die Fähigkeit, dass die Maschinen wirklich auch verschoben werden automatisch, wenn ein System sehr stark ausgelastet wird und so weiter, dann muss man die nächstgrößere Lizenz nehmen, die dann irgendwo um die 6000 Schweizer Franken herum liegt. Oder dann die ganz, ganz große, die dann wirklich für die ganz großen Enterprise-Umgebungen sinnvoll ist, da ist man dann bei etwa 8000. Schweizer Firmen. Ja.
Da wären wir dann wieder bei den Banken.
Ja, ich vermute, dass wir sowas kurz im Einsatz haben, in jedem Fall.
Ja.
Wobei ich bei einem Server auf jeden Fall noch sagen muss, dass da auch Open Source Lösungen natürlich in Frage kämen. Beispielsweise Xen als Server Virtualisierung oder KVM, KVM, Kernel Virtual Machine. Das ist das, der kommende Star im freien Virtualisierungsmarkt. Da muss es kein Closed-Source-Produkt sein. Es kann natürlich dieses Produkt sein, aber es muss es nicht.
Das ist ganz klar so.
Ja. Können wir da etwas mehr sagen zu KVM? Dirk, du hast dich ja da ein bisschen schlau gemacht, glaube ich, die letzten Tage, soweit du überhaupt Zeit hattest dafür.
Also ich bin ziemlich begeistert von KVM. Ich habe vorher VirtualBox benutzt. Muss ich allerdings auch gestehen, auch in der Closed-Source-Variante, die man von Sun herunterladen kann. War sehr begeistert davon, dass du diese Lösung für frei, also zum Gratis-Download anbieten und bin da sehr gut mit zurechtgekommen. Bin aber auch ein Konsolenfreak, da sind wir jetzt wieder am Anfang des Themas und ich wollte mir unbedingt KVM angucken und wollte mir anschauen, warum die ganzen Leute alle begeistert davon sind. Ich muss sagen, was Geschwindigkeit angeht, da hängt KVM, also Virtual Box, um Längen ab. Mhm. Das ist überhaupt kein Vergleich. Mhm. Man hat auch den großen Vorteil, dass jede einzelne virtuelle Maschine im Linux-System ein Prozess ist. Diesen einen Prozess kann man hochpriorisieren und runterpriorisieren, wie man will. Damit kann man einer virtuellen Maschine mehr Priorität oder weniger große Priorität geben. Und die Geschwindigkeit bläst mich tatsächlich weg. Ich habe noch nicht sehr viel damit machen können, aber das, was ich getestet habe, das hat mich echt umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
KVM verwaltet man hauptsächlich in der Konsole, glaube ich. Da gibt es noch kein GUI, oder? Stimmt das?
Doch, da gibt es ein GUI.
Okay.
Das setzt auf die libWord auf und das heißt Word Manager zum Beispiel. Es gibt auch ein HA-GUI, aber ich habe das GUI noch gar nicht angeschaut. Also es gibt's, aber ich habe damit noch nicht viel zu tun gehabt tatsächlich.
Habe ich mir gedacht.
Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen. Ich nutze natürlich nicht nur jetzt die Produkte von VMware. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen Server, der läuft mit KVM und habe da eigentlich die gleichen Erfahrungen gemacht wie Dirk. Es ist enorm schnell, es ist sehr einfach zu konfigurieren und dann sieht man auch wieder, dass der große Vorteil dieser Lösung ist, dass das direkt im Kernel drin integriert ist, was dann eben diese Möglichkeiten gibt von den Scheduler umkonfigurieren, damit die Maschinen höhere Priorität haben etc. All diese Möglichkeiten sind natürlich genau durch diese tiefe Integrierung in den Kernel gegeben und ich nutze das Management Interface, das Dirk erwähnt hat, auch, weil ich auch ein, zwei Windows-Maschinen virtualisiert habe zum Testen. Und da ist es natürlich auch interessant, dann die Konsole, ich sage jetzt mal, Konsole ist natürlich dann eine grafische Konsole, aber die Konsole diese virtuellen Maschinen auch zu sehen direkt und auch die Systeme dort direkt starten zu sehen etc. Und das funktioniert wirklich sehr gut und ich bin wirklich begeistert und werde dann nicht wechseln.
Also Roger hat gerade eben öffentlich zugegeben, dass er Windows nutzt.
Nur zu Testzwecken.
Ja. Nur zu Testzwecken, ganz genau, das habe ich sehr
gesagt. Ja, ich habe das weggelassen, provokativ halber.
Also man kann wohl auch VNC anflanschen an KVM und sagen, man kann die Konsole wirklich mit VNC sich anschauen. Da habe ich allerdings auch noch keine Erfahrung, das muss ich auch gleich dazu sagen. Ja.
Das habe ich jetzt genutzt, unter anderem um die Windows-Maschinen anzuschauen, die grafischen Oberflächen, aber auch ich habe mir ein Mythbuntu installiert, weil ich da was vorhabe, etwas in diesem Bereich zu machen. Und das kommt halt mit dem, ich glaube es ist nicht mal GNOME, es ist der... wie hieß das? XFCE-Desktop.
Linux-Face, ne?
Genau. Und da hat es natürlich diese grafische Oberfläche auch, die ich kurz mir anschauen wollte, bevor ich wieder auf die Konsole gewechselt bin. Und ja, das hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert, wie Dirk gesagt hat. Das geht über VNC. Und ich kann auch dann in dem Word Manager die Maschine sozusagen mit einem Mausklick starten, rechte Maustaste, Konsole öffnen und so weiter, wie man es kennt. Das ist sehr, sehr bequem. Geht auch remote über SSH, ist allerdings nur möglich, wenn ich die Schlüssel austausche. Also es geht nicht über Passwort-Authentisierung, aber es funktioniert sehr schön. Und ja, ich kann jetzt auch von Büro aus meine VMs zu Hause ein- und ausschalten, wenn ich das möchte. Und wenn ich meine Frau ärgern möchte, kann ich da gewisse Systeme ausschalten zu Hause. Also von dem her, das ist eine gute Sache, muss ich sagen.
Ich musste eine Klippe umschiffen, als ich das bei mir ans Rennen bekommen habe. Und zwar habe ich ein ThinkPad. Bei dem ThinkPad ist im BIOS standardmäßig die virtuellen, oder sind im BIOS standardmäßig die virtuellen Erweiterungen nicht eingeschaltet. Das habe ich im BIOS tatsächlich gefunden. Das Kernel-Modul ließ sich trotzdem nicht laden und ich habe anderthalb Stunden gesucht, bis ich mal im BIOS gelesen habe, was daneben steht. Da steht nämlich, dass diese Einstellung erst dann wirksam wird, wenn der Rechner einmal komplett ausgeschaltet wird.
Genau.
Anderthalb Stunden
gelesen in deinem Blog.
Ja. Anderthalb Stunden für Nüsse, aber was haben wir gelernt? Wer lesen kann, hat einen Vorteil.
Und du hast deine Erfahrung geteilt auf deinem Blog. Das ist ja schön für alle, die jetzt zuhören.
Und genau,
ihr dürft lernen von Dirk. Ja. Okay. Dirk, du hast vorhin ganz kurz die VirtualBox oder die VirtualBox genannt. Das war ja ursprünglich ein deutsches Produkt. Wurde dann verkauft an die SAM. Heißt aber immer noch gleich.
Also eine Oracle?
Jawohl, richtig. Das glaube ich jetzt auch durch bei der EU, soweit ich gelesen habe. Ja. Ich persönlich nutze noch immer diese Virtualisierungsform auf dem Desktop. Ich brauche es eigentlich eher weniger. Deswegen habe ich mich da noch nicht groß umgeschaut. Aber wichtig in diesem Zusammenhang finde ich noch, was du dir kurz vorher angesprochen hast, die zwei Arten, die es da gibt. Da gibt es einmal die OSC, also die Open Source Variante. Die ist voll funktionstüchtig mit Ausnahme der USB-Anbindung. Das funktioniert nicht. Und noch Sound, irgendwas?
Und Sound, glaube ich nicht. Kann das sein?
Kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Also USB bin ich sicher, dass das
da
nicht
bin
geht.
Ich auch sicher, ja.
Deswegen nutze ich die eigentlich unfreie Version von der VirtualBox. Die kann man aber für private Zwecke oder für gemeinnützige Zwecke, kann man die, glaube ich, kostenlos nutzen.
Da gibt es eine sehr interessante Geschichte. Ich wollte das auch im Geschäft oder im Büro einsetzen. Und da steht, Personal Evaluation License is free. Also man kann das runterladen zum Ausprobieren. Aber es findet sich nirgendwo eine Möglichkeit, die Software auch zu kaufen. Mhm. Es gibt nirgendwo die Möglichkeit, eine Lizenz zu erwerben.
Okay.
Also ich meine, gut, dann probieren wir halt unser Leben lang, okay, geschenkt. Aber ich habe tatsächlich damit den Gedanken gespielt, das mal einzureichen, zu sagen, ich brauche eine Virtualisierung auf meiner Windows-Workstation im Büro. Was wollt ihr dafür aufrufen? Man findet nirgendwo das als Produkt. Mhm. Von daher sind die Lizenzbestimmungen irgendwie auch widersinnig, finde ich.
Ja, eigentlich schon. Mhm. Seltsam. Also wenn ein Hörer das gefunden hat, wonach Dirk sucht, ganz dringend, er möchte Geld loswerden oder deine Bank will Geld loswerden, das spielt ja eigentlich so gesehen keine Rolle.
Ich möchte die Software einfach legal einsetzen, ja, das ist so der Hintergrund
des Ganzen. Hinterlasst uns doch einen Kommentar, schriftlich oder per Voice oder per Mail, per Jabber oder per Identica, wie ihr es ja kennt.
Ja. Oder per Ton, was wir am liebsten haben.
Ja, genau. Können wir uns einbinden. Ja, wir haben schon ziemlich viel besprochen jetzt in der Virtualisierung. Es gibt ja nebenher noch ein paar andere Produkte, die vielleicht noch erwähnenswert wären. Über Xen haben wir kurz gesprochen. Kann man da vielleicht noch was mehr sagen zu Xen selbst? Ich kenne es gar nicht.
Also Xen war mal die Virtualisierungslösung schlechthin für Linux oder Open Source Systeme. Ist von Citrix gekauft worden und weil Citrix in Richtung Virtualisierung sich auf den Weg machen wollte, wird mittlerweile stark abgehängt von KVM tatsächlich. KVM wird noch so Features wie Live-Migration bekommen und dann wird es auf einmal auch für VMware ein bisschen dünner in der Luft. Wir wollen mal sehen, wohin das läuft. Und das sind, glaube ich, die drei großen Virtualisierungslösungen auf dem offenen Markt, also KVM, VirtualBox und Xen.
Jetzt gibt es ja noch eine aus Redmond, die hast du verschwiegen, Dirk.
Gibt es welche aus Redmond?
Ich weiß aber gar nicht, ob die man jetzt zu diesen großen drei zählen darf oder noch nicht oder überhaupt nie. Weiß man, gibt es da Zahlen überhaupt?
Das Problem etwas mit den Leuten aus Redmond ist, dass sie müssen nicht unbedingt die Besten sein und sie müssen nicht allzu sehr verbreitet sein, aber die haben so eine breite Unterstützung hinten dran, vor allem finanziell, dass sie definitiv zu den Großen gehören werden, früher oder später. Das ist definitiv so. Es ist sogar so, dass es sein könnte, dass Citrix die Xen-Geschichte fallen lassen wird, was den Server angeht. Da gibt es Gerüchte darüber. Und mehr Richtung Hyper-V von Microsoft gehen wird. Das ist allerdings überhaupt nicht klar gesagt. Aber es gibt diese Informationen, die schwirren herum. Und es ist sicher so, dass man mit Microsoft rechnen muss in diesem Bereich. Sie werden natürlich sofort verglichen mit VMware, ist klar. Das ist noch etwas schwierig, weil VMware viel weiter ist, da sie schon viel länger da mitmischen und ihre Produkte natürlich viel ausgereifter sind noch. Aber das kann sich früher oder später ändern. Also von dem her, was jetzt die Closed-Source-Geschichten angeht, ist es wahrscheinlich vor allem VMware und Microsoft in späteren Jahren, die sich da verbreiten werden.
Okay. Was mich jetzt noch speziell interessieren würde, und ich hoffe auch unsere Hörer, wenn ich jetzt das Gehörte in irgendeiner Form zu Hause ausprobieren möchte oder sogar umsetzen möchte, ob das jetzt eine Desktop-Virtualisierung ist oder eine Server-Virtualisierung, spielt vielleicht nicht so eine Rolle. Welche Hardware brauche ich da? Kann ich da irgendeinen PC nehmen, der jetzt 8-jährig ist? Hat der Pozi die nötigen Funktionen, zum Beispiel um KVM zu betreiben? Oder brauche ich da schon gewisse Features, die ich im BIOS einstellen kann, wenn ich wüsste wie?
Wie man von dir gehört hat, geht es wahrscheinlich nicht mit Hardware, die das Feature, das Dirk eingeschaltet hat, nicht unterstützen. Mhm. Also sprich, VT ist ein Muss für KVM dann, wenn ich nicht veränderte Gäste laufen lassen will. Ich bin jetzt nicht sicher, ob KVM überhaupt lauffähig ist, wenn ich VT nicht habe. Du hast gesagt, es ist lauffähig.
Aber es ist deutlich langsamer. Also dieses Kernel-Modul, was KVM braucht, das kann man nur dann laden, wenn man einen virtualisierungsfähigen Prozessor einsetzt. Entweder einen von AMD oder halt einen von Intel. Hat man dieses nicht, kann man das zugrunde liegende QEMU immer noch benutzen, um in Software die Prozessoren emulieren zu lassen. Aber das will man nicht. Mhm. Das ist wirklich... Das ist
auch nicht performant.
Das ist ganz weit von allem weg. Also QEMU wird sehr häufig von Entwicklungsumgebungen benutzt, um Prozessoren zu emulieren. Das kann das wirklich sehr gut. Aber als Virtualisierungslösung, um wirklich performant zu virtualisieren, ist das ohne dieses Kernel-Modul einfach nicht gebrauchbar, denke ich.
Dann kann man so generell sagen, wenn ich ein einigermaßen modernes Gerät habe, ob das jetzt ein Laptop ist oder ein Desktop oder gar ein Server, dann sollte das eigentlich gehen, sobald diese VT oder wie heißt diese?
Bei Intel heißt es VT.
Ja. Bei AMD heißt es
wie? VMX?
Ja, irgend sowas.
Früher Pacifica hieß es, glaube ich, das Codewort. Danach wurde es, weiß auch nicht mehr, wie es bei AMD
heißt. Wir schreiben es auf jeden Fall in die Kommentare.
Genau. Wenn die da sind, sollte es gehen. Wie schaut es aus mit der VirtualBox? Die ist ein bisschen anders, weil dort kann ich diese Funktionen, glaube ich, ein- und ausschalten. Direkt auf VM-Ebene.
Die haben ja generell eine in Software gegossene Lösung.
Ja.
Und sie nutzen die ist sehr gut. Da kommt nämlich das zum Tragen, was Roger ganz am Anfang gesagt hatte, dass manchmal halt Betriebssysteme den Drang haben, tatsächlich priorisierte Befehle auf der CPU loszulassen. Und das fängt genau so eine VirtualBox ab oder auch ein VMware. Und dafür haben die eigenen Code erzeugt, der das genau emuliert. Und deswegen gibt man bei der Installation eines Gastes immer an, dass man ein Windows-System hat oder dass man ein Linux-System einsetzt, weil nämlich da genau diese angepasste Übersetzungsschicht eingesetzt wird für die speziellen Kommandos, die ein Windows braucht oder die speziellen Kommandos, die ein Linux braucht. Mhm. Also da wirst du auch mit einem 8 Jahre alten Rechner noch zufrieden stellend arbeiten können, aber vielleicht nicht 10 virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen lassen können.
Okay.
Wichtiger Punkt dabei ist sicher noch der Arbeitsspeicher, der vorhanden sein muss. Wenn ich eine Maschine laufen lassen will, muss ich natürlich entsprechend viel Arbeitsspeicher frei haben. Wenn ich zu wenig habe, dann beginnt mein System zu swappen und dann macht es keinen Spaß mehr, diese Systeme laufen zu lassen. Das heißt, genügend Arbeitsspeicher ist Pflicht, ist aber bei modernen Systemen auch absolut kein Thema mehr.
Was mich noch interessiert jetzt ist, gibt es Hardware, die sich nicht virtualisieren lässt? Was mir so spontan in den Sinn kommt, ist ein Modem. Das geht nicht. Also ein physisches Modem, das kann ich nicht ansprechen über eine VM.
Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man das allgemein sagen kann, dass jetzt das nicht virtualisierbar ist. Es ist Voraussetzung natürlich, dass mein System, welches diese Hardware unterstützt, die diese Hardware abbilden kann nach oben in einer virtualisierten Form. Das kann bei gewissen Geräten gehen, bei anderen geht es wirklich nicht, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich diese Art Gerät, da wird es nicht geben und dieses, da geht's. Sondern es ist eher das, was unterstützt der Programmierer der Lösung als virtualisierte Hardware für das Gastsystem obendran. Mhm. Das heißt, wenn ich auf meinem Linux zum Beispiel das Modem unterstützt habe, dann kann ich unter Umständen das auch in meiner virtuellen Maschine nutzen. Das muss nicht zwangsläufig sein, dass das nicht möglich sein wird.
Okay. Ich vermute, dass nur ein einziger Gast für mehrere Laufen exklusiv darauf zugreifen können.
Zur gleichen Zeit.
Ja.
Zur gleichen Zeit. Ist natürlich auch, macht ja irgendwie auch unter Umständen keinen Sinn, wenn man sich's überlegt, wenn ich ein Gerät habe, was wirklich auch nur von einer Maschine genutzt werden kann, zum Beispiel ein Modem, das jetzt eine Verbindung an einen speziellen Ort aufbaut, ist dann fraglich, ob ich mehrere Maschinen haben muss, die diese Verbindung so auch nutzen will. Ich kann ja nicht dann auf verschiedene Ziele einwählen gleichzeitig etc., weil das Modem ja sowieso mit dieser einen Aufgabe beschäftigt ist. Also da ist es noch schwierig. Aber was sicher häufig möglich ist, ist ein Durchschlaufen der Hardware, wie das Dirk erwähnt hat, dass ich irgendwelche Hardware, das geht auch bei KVM, dass ich irgendwelche Hardware direkt einer virtuellen Maschine zuordnen kann. Ich habe kurz erwähnt, dass ich ja ein Mythbuntu installiert habe und da habe ich vor, gewisse Hardware natürlich zu nutzen, sprich Digital Receiver Karten zu nutzen, und die muss ich dann natürlich diesem System zuordnen können und die werde ich natürlich dann direkt diesem System, dieser einen VM zuordnen. Mhm. Und das muss dann auch möglich sein.
Da würden wir dich dann gerne nochmals interviewen zu diesem Thema, wenn du so weit bist.
Wenn es dann mal fertig ist, ja.
Ich weiß, dass in sehr großen Trümmern Multiport IO-Karten zum Einsatz kommen, wo dann an jedem Port ein Modem hängt und dass dann jede VM oder verschiedene VMs Zugriff auf genau einen dieser Ports haben. So wird das, glaube ich, im Großen gelöst. Aber ansonsten hast du recht, so zu teilen unter verschiedenen Maschinen wird es aus den genannten Gründen nicht gehen, das denke ich.
Ja, ich glaube, wir sind so im Großen und Ganzen durch.
Eine Frage habe ich noch. Hast du einen Lektüre-Tipp für unsere Hörer oder kannst du eine Webseite besonders empfehlen, wo du dich auch mit KVM mit umgeschlagen hast?
Eine spezifische Webseite kann ich nicht nennen. Ich kann nur sagen, dass ich allein mit einer Suche nach dem Begriff eigentlich x Seiten gefunden habe, wo ich sehr viele Anleitungen dazu gesehen habe und mich da so eigentlich durchgeschlagen habe, wie ich das fast immer mache. Ich lese sehr selten spezifisch ein Buch zu einem Thema, sondern ich hangle mich meistens durch Webseiten von Link zu Link und lese mich da irgendwie möglichst schlau, um möglichst viele verschiedene Ansätze zu sehen, um dann auch einigermaßen entscheiden zu können, was ist wirklich alles möglich und auch die Ideen zu bekommen, wie könnte ich etwas lösen. Und da ist es natürlich sehr angenehm, wenn ich möglichst viele Seiten sehe dazu.
Okay. Wir haben vielleicht dann noch ein paar Tipps.
Ein Link-Tipp habe ich, das QEMO-Buch, QEMO-Buch.de, da wird KVM sehr gut beschrieben.
Ja. Oder es gibt auch ein Buch zur VirtualBox aus dem
Haus. Ja die freien Lösungen propagieren, das QEMO-Buch.de zum
okay.
Beispiel.
Okay, lassen wir das so. Ja, ich glaube, wir haben es. Danke, Roger,
dass Dankeschön.
Du gekommen bist.
Danke, dass ich
Vielen Dank.
Kommen durfte.
Wir sind übrigens hier in Bülach, in einem öffentlichen Haus, Open Source fast, zeichnen darauf, weil es am nächsten war für uns alle. Und wir hoffen natürlich, Roger, dass wir dich wieder mal als Gast bei uns haben dürfen.
Gerne.
Vielleicht Mythbuntu oder irgendwas. Du arbeitest ja außer testweise für Windows nur mit Linux und Unix.
Lässt sich leider nicht immer vermeiden, auch mal mit Windows zu arbeiten. Ja.
Und in dem Sinn, vielen Dank. Und der Hörer sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns treu.
Dankeschön fürs Zuhören. Her mit den Kommentaren und sagt uns bitte, wie euch das gefallen hat.